Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Hallo Alexander, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, mit uns zu sprechen.
Ja klar, kein Problem. Ich spreche immer gerne mit Leuten auf Deutsch oder auch mit den deutschen Zuhörern. Deswegen ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Du bist ein vielbeschäftigter Mann aktuell, Sportdirektor bei deinem letzten Club hier in Australien, Sydney FC. Und jetzt, wo die Heimfußball-Europameisterschaft natürlich im vollen Gange ist, bist du als Fußballexperte und Kommentator bei Optus Sport mit dabei im Team. Dazu hast du auch noch eine Familie, also ist viel los auf jeden Fall im Hause, Baumjohann. Wie steht es gerade um deinen Schlaf oder den nicht vorhandenen Schlaf?
Ja, das stimmt. Wie du schon angesprochen hast, natürlich mit der Euro und auch der Copa America, wo ich auch als Experte dabei bin bei Optus Sport, sind es meistens schlaflose Nächte und dann von dort aus geht es direkt ins Büro, weil sie auch momentan inmitten der heißen Phase sind, wenn es darum geht, den Kader für die nächste Saison zusammenzustellen und ja, viel zu tun, aber macht auf jeden Fall Spaß und wird auf jeden Fall nicht langweilig.
Ja, wie erlebst du hier in Australien die Begeisterung für Fußball? Man denkt jetzt mal so an die Heim-WM der Frauen, da war ja richtig was los. Also hatte man schon so das Gefühl, Australien verliebt sich mehr und mehr in Fußball. Das ist eine Einschätzung, die du teilst?
Hundertprozentig. Ich bin ja jetzt seit August 2018 hier, also fast 6 Jahre, und ich merke selbst in der kurzen Zeit, in der ich hier bin, dass Fußball mehr und mehr ja an Ansehen bekommt und populärer wird. Natürlich hat die Heim-WM der Frauen geholfen, aber auch die heimische Herren-Nationalmannschaft, die Socceroos, bei der WM in Katar, wo sie auch relativ erfolgreich waren, und jetzt auch während der EM. Natürlich sehr, sehr viele Australier haben auch einen Immigranten-Hintergrund und ja, ich merke schon, dass hier momentan Fußballfieber herrscht.
Ja, herrlich. Und du bist mittendrin Teil des Ganzen. Wie erlebst du denn die Heim-Europameisterschaft? Ist es deiner Meinung nach, also aus der Ferne natürlich, so wie wir hier alle in Australien, aber ist es deiner Meinung nach so das Sommermärchen 2.0, von dem einige sprechen?
Ja, bislang natürlich, auch wenn man auf die Leistung der deutschen Mannschaft schaut. Ich bin froh, dass ich die Möglichkeit habe, jetzt auch ja über Optus die EM ja von so nah wie möglich, also so nah wie es auch nur geht, aus Australien zu verfolgen. Und ja, ich wäre natürlich gerne hier und dort mal auch im Stadion, weil aus der Ferne sieht so aus, dass ja das ganze Land und nicht nur die Deutschen, sondern auch die anderen Nationen viele Fans nach Deutschland bringen und die Stadien ausverkauft sind, super Stimmung. Von daher auf jeden Fall ein Riesen-Event und ich hoffe, dass wir am Ende auch noch einen besseren Ausgang für Deutschland sehen, als wir das 2006 beim Sommermärchen gesehen haben.
Ja, definitiv. Das Wetter passt auch. Also abgesehen von dem einen oder anderen Sommergewitter, das kennt man ja hier auch aus Australien. Aber ansonsten ist es ja wirklich auch unfassbar tolles Wetter. Die Stimmung scheint super zu sein. Sprechen wir mal direkt über die DFB-Elf bisher. Also der Einstand war natürlich sensationell gegen Schottland. Dann das Spiel gegen Ungarn, da gab es dann schon ein bisschen mehr Probleme für die DFB-Elf, war dann nicht so ein Spaziergang, aber mit gutem Ausgang, und die Schweiz war ein richtig hartes Spiel. Wie schätzt du die bisherigen Partien ein, wie siehst du die DFB-Elf in diesem Turnier?
Ja, natürlich war es wertvoll, mit einem 5:1 zu starten, das Eröffnungsspiel gegen die Schotten. Ich glaube, dass die Schotten aber insgesamt ein bisschen zu negativ oder zu viel negative Presse bekommen haben. Natürlich haben wir auch lange in Überzahl gespielt, aber im Allgemeinen sage ich, war die Gruppe nicht so einfach, wie es auf dem Papier aussah. Die Deutschen waren natürlich auch oder stehen natürlich auch unter Riesendruck, auch gerade mit den Leistungen und Ergebnissen in der Vorbereitung zu diesem Turnier. Von daher natürlich ja sehr gut und wertvoll für die Mannschaft und das Selbstvertrauen der Mannschaft, so zu starten wie gegen Schottland und auch gegen Ungarn. Fand ich es gerade in der zweiten Halbzeit schon sehr dominant, und die Schweizer sind eine wirklich unangenehme Mannschaft zu spielen. Also ich bin ja glücklich und zufrieden mit den Ergebnissen und auch mit der Leistung. Klar, man kann sich immer verbessern, aber ab und zu ist es vielleicht auch besser, dass noch nicht alles hundertprozentig klappt in der Vorrunde, sodass man nicht zu viel Selbstvertrauen hat oder die Erwartungshaltung danach zu hoch wird. Von daher glaube ich, ich will nicht von einem Dämpfer sprechen, aber ich glaube, es war schon ja nicht nur negativ, dass man gegen die Schweiz nicht haushoch gewonnen hat.
Ja, es wurde auch viel gesprochen über die Zusammensetzung des Kaders. Ne, da gab es ja auch in der Vergangenheit, wenn ich sprach mit dem starken Bayern-Block, braucht man einen starken Bayern-Block. Wie sieht's da aus, die Zusammensetzung generell? Du hast natürlich auch noch Verbindung zu diversen ehemaligen Mitspielern und Mitstreitern. Gab es Diskussionen um die Position von Manuel Neuer, die sind komplett abgeebbt. Nicht verwunderlich nach seiner Leistung bisher im Turnier. Aber dann gab es natürlich auch viel Diskussionen über dass das Spiel zum Beispiel zwischen Toni Kroos und Gündogan und generell auch Nagelsmann. Wie siehst du das? Also auch so die Rollenverteilung, gerade Kroos, Gündogan in dieser DFB-Elf, da scheint Nagelsmann wirklich eine gute Formel gefunden zu haben, generell auch mit der Mannschaft, oder?
Ja, ich glaube, Toni Kroos ist Gold wert für diese Mannschaft. Für mich sind Musiala und Florian Wirt die beiden Top-Spieler und die beiden besten Spieler im Kader momentan. Aber Toni Kroos ist derjenige, über den halt alles läuft und der Fixpunkt der deutschen Nationalmannschaft. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer, gerade bei solchen Turnieren, wenn man dann zu viele Experten hat, die überall versuchen draufzuhauen und auch gerade was Manuel Neuer angeht. Für mich ist Manuel Neuer der beste Torhüter aller Zeiten, nicht nur in Deutschland, auch weltweit. Und das hat er jetzt auch in den ersten Spielen wieder gezeigt, dass er ein Weltklasse-Torhüter ist immer noch. Jetzt mit 38 Jahren und von daher sollten die Leute und die vermeintlichen Experten da mal ein bisschen ruhiger bleiben, auch gerade wenn es darum geht, dass man, glaube ich, eher seine eigene Mannschaft, sein eigenes Land unterstützen sollte, anstatt immer draufzuhauen. Aber ich finde, man hat auch gesehen bei der EM momentan, dass sich viele Trainer wirklich schwer tun. Ist nicht einfach, die Marschroute und die Taktik der Mannschaft wirklich 100% hinzubekommen, weil man nicht viel Zeit hat, mit der Mannschaft zu arbeiten und die Spieler sich aufeinander einstellen können. Und da finde ich auch, dass viele Trainer nicht so viele gute Entscheidungen getroffen haben. Aber man sieht auch zum Beispiel bei der österreichischen Mannschaft mit Ralf Rangnick, der aus dem Red Bull-Stall kommt und viele österreichische Spieler auch bei Red Bull gespielt haben, dass es dort halt schon einfacher ist, dass 80-90% der Spieler dort relativ ähnlich spielen und wissen, was sie zu tun haben. Deswegen glaube ich, ist es gar nicht mal so schlecht, wenn man auch bei so einem Turnier viele Spieler hat, die auch auf Vereinsebene zusammenspielen oder selbst jemand wie Toni Kroos, der natürlich lange bei Bayern gespielt hat mit alten Weggefährten. Ich glaube, dass gerade bei so einem Turnier das der Mannschaft schon gut tut. Und Julian Nagelsmann, meines Erachtens nach, macht das sehr gut. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass er noch sehr jung ist. Es ist zum ersten Mal jetzt, dass er auch in der Nationalmannschaft trainiert. Ich glaube, man sollte da ein bisschen mehr Respekt haben vor der Arbeit des Trainers und auch der deutschen Spieler.
Definitiv. Und ich habe auch so das Gefühl, dass das auch wirklich immer ruhiger wird jetzt auch so, diese Stimmen, die da aufkamen. Weil die Mannschaft auch einfach scheint wirklich richtig fokussiert zu sein. Der Zusammenhalt scheint toll zu sein. Hat man auch so gemerkt, eine Reaktion von der Auswechselbank, also von der Bank, alle springen auf, alle sind irgendwie dabei. Wie sagt man im Englischen? Locked in. Also man hat wirklich so den Eindruck, ist ja immer natürlich aus der Ferne, du kennst das ja aus eigener Erfahrung, in der Kabine, von draußen hat man ja nicht so wirklich den vollen Durchblick, was da wirklich los ist. Aber es scheint so zu sein, als würde die Stimmung richtig passen auch, oder?
Ja, das sehe ich genauso. Ich glaube, wir haben schon mit die älteste Mannschaft bei dem Turnier und viele Spieler mit riesen Erfahrungen, die auch schon öfter in solchen Situationen waren, solche Turniere gespielt zu haben, wie ein Toni Kroos oder Manuel Neuer, auch Ilkay Gündogan. Von daher ist es immer wichtig, dass man halt Spieler hat, die Mannschaft halt führen. Und ich glaube, wir haben trotzdem auch ein paar junge Spieler, die noch vor deren Top-Zeit in ihrer Karriere stehen. Musiala und Wirt sind für mich jetzt schon absolute Weltklasse, aber beide noch sehr jung und das ist auf jeden Fall die neue Generation. Aber für mich sieht es genauso aus, wie du es gerade angesprochen hast. Wenig Unruhe innerhalb der Mannschaft, wenig Nebengeräusche. Es sieht wirklich so aus, als wenn Julian Nagelsmann dort auf Augenhöhe ist mit den Spielern. Auch Sandro Wagner spielt einen Riesenteil als Co-Trainer innerhalb des Trainerteams. Also ich bin da auf jeden Fall sehr optimistisch, dass es weit gehen kann.
Ja, abschließend möchte ich natürlich noch mit dir sprechen über das anstehende Achtelfinale. Jetzt geht es gegen Dänemark. Rudi Völler, der hat schon gewarnt und gesagt, das wird ein brutales Spiel. Also die brutal im Sinne von nicht brutal im Sinne von Faulen, sondern brutal von intensiv. Das ist wirklich ein starker Gegner, darf man nicht unterschätzen. Die Dänen, wie siehst du das jetzt gegen Dänemark im Achtelfinale?
Sehr unangenehmer Gegner. Ich glaube, ein bisschen ähnlich wie die Schweiz, sehr kompakt. Spielen nicht den attraktivsten Fußball, aber haben auch mit Spielern wie Christian Eriksen schon Unterschiedsspieler in ihren Reihen, verteidigen gut. Also es wird nicht einfach. Man sollte die Dänen auf jeden Fall nicht unterschätzen. Aber ich bin ein Fan davon, immer Schritt für Schritt zu denken. Erstmal dieses Spiel gewinnen und dann schauen wir, was danach kommt. Aber trotzdem, wenn wir mal ein bisschen weiterschauen, wird es danach auch nicht einfacher. Wahrscheinlich gegen Spanien, die jetzt gegen Georgien spielen in der nächsten Runde. Und wenn wir dann Spanien schlagen sollten, geht es vielleicht gegen Frankreich oder gegen Portugal. Also der Turnierbaum ist nicht so optimal für uns. Ja. Aber ich glaube, wenn du am Ende das Turnier gewinnen willst, dann musst du jeden Gegner schlagen und irgendwann kommst du nicht darum herum, gegen die guten Mannschaften zu spielen. Aber Dänemark finde ich auf jeden Fall einen schwierigeren Gegner als zum Beispiel die Slowenen, die es ja fast geworden wären, wenn deren Co-Trainer Milovan Novakovic keine gelbe Karte bekommen hätte.
Ja, und ein wirklich attraktives Spiel. Wir erinnern uns so zurück 1992, als die Dänen Deutschland geschlagen haben, damals Europameister geworden sind, überraschend. Das ist natürlich auch für die jetzt im Moment vielleicht zu zeigen, was da geht von denen. Unglaublich, ja, wird ein schwieriges Turnier, damit es mit dem Sommermärchen klappt, dem Sommermärchen 2.0. Da ist noch ein bisschen, liegt noch ein bisschen Arbeit vor der DFB 11. Alexander, ich danke dir vielmals für deine Einschätzung und wünsche dir weiterhin eine tolle Zeit, dieses Turnier zu begleiten. Und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen heute.
Vielen Dank.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.